Triggerwarnung. Bevor wir mit der Folge starten, eine wichtige Anmerkung. Wir sprechen heute über schwere Krankheit, wiederholte Organabstoßung, Traumata und seelische Belastung. Dabei geht es auch um Momente von Verzweiflung und das Gefühl, nicht mehr weiterzumachen. Wenn dich solche Themen belasten können, hör bitte achtsam zu und überspringe die Stellen, die für dich zu viel sein könnten. Solltest du selbst gerade in schwierigen Phasen sein und Unterstützung brauchen, wende dich bitte an vertrauten Menschen oder professionelle Hilfsangebote in deiner Nähe. Schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen und gefunden hast für heute. Vielleicht fangen wir locker und einfach damit an. Wer bist du? Und wie würdest du dich selbst beschreiben, abseits deiner Krankheitsdiagnosen?
Ja, Hallöchen, danke schön, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Löwenherz und ich bin 40 Jahre alt.
Wie würdest du dich beschreiben, abseits deiner Krankheitsgeschichte?
Herzlich, liebevoll, offen, auf jeden Fall. Manchmal ein bisschen schüchtern, aber sonst bin ich ein offener Mensch.
Ja, kann ich bezeugen. Wir kennen uns ja auch schon ein paar Jährchen. Es war mir auch eine Herzensangelegenheit, dich heute hier begrüßen zu dürfen und deine Geschichte hier zu präsentieren. Wann und wie wurde bei dir die Diagnose Cystinose gestellt?
Also ich bin 85 geboren und war früher immer in Berlin in der Charité. Und ich glaube, 1987 haben die das herausgefunden, aber wussten nicht genau, was ist das für eine Krankheit. Hatten sie noch nicht gesehen, weil es meist so eine Krankheit in Amerika gibt. Da ist es bekannter und die wussten von Anfang an, weil ich so klein und schmächtig war, dass da irgendwas nicht richtig ist. Haben dann auch durch Aufbauprodukte, durch Nasensonde anlegen mit Medikamenten versucht, mich kräftiger hinzubekommen, weil ich wirklich sehr klein war und sehr viel mich übergeben musste als Kind. Also es, ne?
Also sozusagen mit 2 Jahren wurde dir die Diagnose
Ganz
gestellt.
genau.
Welche Rolle spielt denn der Gendefekt Gen 17 dabei? Und kannst du kurz erklären, was das genau bedeutet?
Ja. Also Gen 17 ist ein Gendefekt. Gen 17 bedeutet Cystinose. Cystinose ist eine Stoffwechselerkrankung, wo Cystinkristalle sich überall im Körper verteilen, auch auf den Augen. Man muss sich das vorstellen wie kleine Salzkristalle. Die sind auf den Augen und lagern sich überall im Körper auch ab, auf der Leber, Niere, auf alle Zellen. Und ja, dadurch sind so langsam nach und nach die Nieren kaputt gegangen, haben die Aufgabe zu entgiften aufgegeben. Das hat aber noch ein bisschen länger gedauert. Das hat bis 92 gedauert, 1992.
Und du hättest auch blind werden können durch den
Ja,
Gendefekt.
kann man immer noch, wie gesagt, es gibt dafür Augentropfen und auch, ne, die muss man täglich bis zu 6 Mal nehmen. Und die legen sich dann so schön ab auf den Augen, verhindert aber nicht. Das muss man täglich machen, täglich bis zu 6 Mal. Und für die Cystinkristalle im Körper gibt es auch noch Tabletten. Prozispi heißt das Medikament. Also ich habe von einigen Cystinose-Patienten, von ehemaligen Bekannten, ne, und jetzt noch Kontakt zu anderen, die müssen bis zu 12 Tabletten oder mehr am Tag nehmen davon.
Okay, verstehe. Erinnerst du dich an diesen Moment, als dir bewusst wurde, dass es eine lebenslange Erkrankung ist?
Also ich glaube, als Kind hat man da nicht so Angst vor gehabt oder hat es erst nicht verstanden in den ersten 5 Jahren. Man war zwar oft in der Charité, aber durfte dann immer wieder mit nach Hause. Man war auch mal im Krankenhaus da. Als wir 92 dann im UKE waren und die mich untersucht haben, Blut abgenommen, was weiß ich, da war ein Dr. Ammon. Der war ein Amerika-Arzt und hat, wie gesagt, solche Kinder schon gesehen und Jugendliche mit dieser Grunderkrankung und konnte mir, wie gesagt, sehr gut helfen. Meine Eltern sind ja, ne, aus dem Osten hierher gezogen, extra für mich auch, um mir andere Möglichkeiten zu geben, ne, gesundheitliche und so. Und dadurch habe ich dann Tabletten bekommen und wir wussten endlich, was das eben für eine Krankheit ist. Das war ja lange, lange unbekannt. Ich war sehr klein auch, wie gesagt, ne? Und aber dass ich diese Krankheit ein Leben lang haben werde, war da nicht so klar. In der Charité sagte man immer, der wird keine 5 oder 10 Jahre alt,
Okay.
ne, mit dieser unbekannten Krankheit damals noch.
Wie haben deine Eltern oder deine Familie damals reagiert? Kannst du dich daran erinnern?
Ja, meine Eltern, meine Oma und Opa, waren sehr liebevoll, sehr bemüht und vor allen Dingen immer um mein Wohl besorgt. Und man muss leider auch sagen, einige Familienmitglieder haben sich zum späteren Zeitpunkt abgewendet.
Okay. Welchen Grund, wenn ich fragen darf?
Ja, wie gesagt, wir sind ja umgezogen Richtung Hamburg, da Schleswig-Holstein, Dithmarschen. Ich weiß nicht, warum das so war. Vielleicht kein Interesse, vielleicht konnten sie es auch wie einige Menschen nicht verstehen. Das kann ich so für mich widerspiegeln, ja.
Was hat sich für dich als Kind oder als Jugendlicher dadurch am meisten verändert?
Man musste früh ins Bett, weil man natürlich früh an die Maschine musste. Ne, die
An
Dialyse
Es gibt ja
hatte.
gibt's da verschiedene Dialysenmaschinen. Mit
Ja,
was hast du denn
ja.
begonnen?
Also ich habe 1992 mit der Bauchfelldialyse angefangen.
Okay.
Da hat man einen Katheter im Bauch, hat eine Maschine im Zimmer, also ich hatte eine Maschine im Zimmer, im Kinderzimmer, und wurde nachts da angeschlossen. Ich war so um 18 Uhr immer im Bett und man musste 12 Stunden an der Maschine hängen. Das tat jetzt nicht weh, man hat sich schnell daran gewöhnt, aber und Hämodialyse gibt es, Blutwäsche gibt es. Die Hämodialyse, hieß es früher, ist für ein Kind am besten. Dadurch hatte ich auch keine Probleme oder Einschränkungen, in die Schule zu gehen. Und das ging eigentlich morgens abgeschlossen. Klar, das Schwierigste als Kind oder überhaupt war, ich durfte den ganzen Tag nur 500 Milliliter trinken. 500 Milliliter am Tag von morgens bis abends mit natürlich Tabletten.
Okay, ich
Ne,
verstehe.
Einnahme auch. Also das war.
Was wäre denn passiert, wenn du ein bisschen mehr getrunken hättest?
Das Wasser lagert sich ja ab. Die Nieren haben versagt und deswegen konnte man nicht mehr, ja, Urin ablassen und die Nieren konnten das alles nicht mehr reinigen, die Giftstoffe rausfiltern. Das hat, wie gesagt, dann diese Maschine gemacht. Weil du kannst dann eben nicht mehr Pipi machen, weil die Nieren eben nicht arbeiten. Die Nieren sind ja dafür da, das Blut zu reinigen, vor Kalium, Phosphat und dann die Giftstoffe durch Ausscheidung rauszufiltern.
Okay.
Das hat diese Maschine dann gemacht und hat Flüssigkeit in den Körper gegeben durch den Katheter. Und ja, das blieb dann so ein paar Stunden drin und wurde dann wieder rausgelassen durch den zweiten Beutel.
Gab es Situationen in der Schule oder im Freundeskreis, in denen deine Krankheit zum Thema wurde?
Es war immer Thema. Schon in der Einschulung, ich war 1 Meter groß, die Schultüte war ja, wie gesagt, ne, größer als ich fast. Es war immer ein Thema. Die wussten das auch, wenn ich dann, wie gesagt, auch im UKE zur Untersuchung war, Blutabnahme. Aber die haben das immer super angenommen, wie gesagt. Ne, ich hatte öfter auch in der Schule dann von Freunden Rücken, ne, wie man heutzutage sagt. Und da gab es eigentlich nie Probleme.
Okay.
Sport habe ich mitgemacht, nachmittags Fußball gespielt mit den Schulkameraden und anderen Leuten, wie gesagt. Das war zu diesem Zeitpunkt in der Kindheit meine Therapie. Ich habe immer gerne Fußball gespielt, immer.
Bis maximal 18 Uhr, wo du dann nach Hause gehen musstest und an die Maschine. Das heißt,
Ganz genau.
wo andere eventuell im Sommer noch um 20 Uhr im Schwimmbad waren, warst du zu Hause schon im Bett und musstest an die Dialyse.
Absolut. Ich war an der Dialyse dann schon, das war manchmal schon doof. Ne? Aber manchmal waren dann Freunde auch draußen und ne, hatten dann am Fenster gestanden, hat man sich noch ein bisschen unterhalten. Aber sonst hat man einfach ja das eben aushalten müssen, weil man wusste, sonst geht einem schlecht. Auf Kalium musste man achten, Phosphat, ne, alles, was so in, was normal war für die Menschen, was man essen konnte, musste ich so ein bisschen, was heißt, ein bisschen einschränken. Genau mit der Flüssigkeit im Sommer. Es war hart. Es war absolut hart.
Fandest du es damals schwer, über deine Erkrankung zu sprechen?
Früher vielleicht mal. Aber wie gesagt, ich war auch so, man muss da durch. Das sagte auch die Erziehung. Ne, meine Eltern haben mich niemals in Watte gepackt. Und Dann hatte man, wie gesagt, ja, man muss da durch, stand ein OP an, weil der Katheter gewechselt werden musste, musste man da durch. Denn meine Eltern haben mir das immer vorgelebt. Du kriegst nicht alles geschenkt im Leben. Du musst dich bemühen im Leben. Und meine Eltern hatten, wie gesagt, das auch 1992 gelernt, die Maschine, ne, mich anzuschließen. Mein Zimmer war sehr steril mit Handschuhen, kartonweise Flüssigkeiten und Dialysematerial. Nachmittags hat man noch Handwechsel gemacht, also eine Stunde an die Dialyse. Es musste alles sowas von clean sein. Die Kuscheltiere mussten raus, weil die natürlich stauben und ne, in den Katheter reingelangt können. Bauchfellentzündung gab es auch. Das war wahnsinnig schmerzhaft. Das
Glaube ich
gab es
dir.
dann leider 4, 5, 6 Mal in den gesamten Jahren. Aber die haben mir das vorgelebt. Ne? Ich war auch mit in der Garage bei meinem Vater öfter rumgeschraubt. Durchhalten, ne?
Durchhalten.
Spazieren gehen und sich durchbeißen im Leben.
Also hattest du trotzdem schon früh das Gefühl, anders zu sein als Gleichaltrige?
Ich glaube, man kann sagen, ich war früher einfach, die Kindheit war früher vorbei. Ne, die Kindheit war, man musste einfach verstehen, machst du das nicht, geht es dir schlechter. Wir waren 1992, 2 Tage vor Weihnachten zu Hause. Das war ein Wunder für die
Wie
Ärzte.
lange hat es denn gedauert, bis du selbst die medizinischen Hintergründe verstanden hast?
Eigentlich ganz schnell. Seitdem man den Katheter hatte und alles ging so schnell, auf einmal durfte man nicht mehr Schokolade essen oder kaliumreiche Sachen, phosphatreiche Sachen. Das war schon schwierig.
Gibt es heute noch irgendwie Mythen oder Missverständnisse, die Leute über deine Erkrankungen haben?
Das Problem ist, dass viele sich damit nicht auseinandersetzen, dass viele es nicht verstehen oder verstehen wollen, weil sie sich nicht mit dem auseinandersetzen. Weil einfach die Menschen denken, sie sind unsterblich und ja, denken mal, Dialysepatienten liegen da 4, 5 Stunden auf dem Bett, können Fernsehen gucken, können Musik hören, können Zeitungen lesen, aber so ist es nicht. So ist es nicht.
Dann knüpfen wir gerade am nächsten Punkt an. Was wünschst du dir, dass Menschen über Cystinose und den Gendefekt wissen?
Ich wünsche mir einfach, dass sich Menschen mit Organspende mehr befassen. Das ist ein hartes Thema. Ich sage immer, wenn Menschen einen Organspendeausweis haben und Organspenden wollen, dann ist es super. Ich kann es auch verstehen, wenn Menschen das nicht wollen. Wenn sie sagen, nee, will ich nicht. Ne? Da redet man ja dann manchmal auch über, darf man das sagen,
Ja, alles.
Ausweitung der Menschen. Leute, befasst euch mehr damit. Informiert euch. Und wenn jemand das nicht möchte, okay. Wenn jemand das möchte und für sich entscheidet, wäre das super. Ist das jedem selbst überlassen? Ich hasse keinen dafür, wenn das nicht möchte. Aber es ist mega wichtig. Ich habe genug Menschen kennengelernt, die Organspende erhalten haben und denen das gerettet hat.
Da
Ob
werden
gut
wir ja
oder
auch,
schlecht, ne?
dazu kommen wir auf alle Fälle gleich beim nächsten Punkt, ja. Hattest du irgendwann das Gefühl, dass dein Leben von Anfang an vorprogrammiert war?
Man befasst sich natürlich abends, wenn man dann als Kind an der Maschine hängt und denkt, was denkt man als Kind? Wie lange soll das noch dauern? Und das tut weh, der Rücken tut weh von den Flüssigkeiten, weil nicht zu viel rausgekommen ist. Oder ey, ich möchte jetzt was trinken gerne, gerade im Sommer. Ne? Dann kam mein Vater, ja. Werde ich auch nie vergessen, kam mein Vater mal abends an, hatte sich, ja, es war wirklich eine Blumenvase mit Sprudel drin, also Selta und Eiswürfel, und sagte dann, Olli, komm, trink mal, werde ich nie vergessen. Werde ich nie vergessen, also das war eine krasse Erinnerung und das, ja.
Was hat dir denn geholfen, die Diagnose als Teil deines Lebens zu akzeptieren?
Dass ich meine Eltern nicht alleine lassen konnte. Freunde. Und man hatte natürlich auch Freunde noch im Osten. Ja. die einen Mut gegeben haben, wenn man im Sommer da war, natürlich mit Maschine, immer alles eingepackt, die einen die Kraft gegeben haben, die sich gefreut haben. Ja, es hat sich leider mit den Jahren geändert.
Gibt es rückblickend einen Wendepunkt, an dem du aufgehört hast, die Krankheit nur als Last zu sehen?
Ich habe immer gekämpft. Ich habe immer gekämpft, weil ich diese Ziele hatte und einfach was erreichen wollte im Leben. Mein Traum war als Kind schon irgendetwas zu bewegen im Leben. Nicht nur da zu sein, sondern etwas zu bewegen. Sämtliche Sachen einfach zu kämpfen, niemals aufzugeben, niemals. Weil man eben auch die Kinder im Krankenhaus gesehen hat, sich deren angenommen hat, auch schon als Kind, und sich mit denen beschäftigt hat. Und ja, vieles gesehen und erlebt hat einfach.
Ja. Okay. Danke für den wunderschönen Einstieg auf alle Fälle. Wie alt warst du, als du das erste Mal an die Dialyse angeschlossen wurdest?
An die Blutwäsche, an die Hämodialyse, ja?
Oder
Das
generell,
war.
es, generell, du
Also,
hast die erste, die Bauchfelddialyse?
da war ich 6,5,
Sechs.
6,5 muss man sagen. 1992, genau. Da war auch, das war schwer. Wir hatten gerade neue Schuhe gekauft und ich bin nicht mehr reingekommen, weil die Beine voller Wasser waren, weil Flüssigkeit, Wasser, die Nieren haben nicht mehr gearbeitet, sind einfach in die Lunge gelaufen und auch in die Beine. Und dann bin ich wie gesagt, vom Fahrrad gekippt. Dann sind wir zum Hausarzt, weil ich zur Schule wollte. Und ja. Ab nach Hamburg, jetzt ist es Zeit, die Bauchfelldialyse muss beginnen.
Und bei der zweiten, bei der Blutwäsche, die man so genannte Blutwäsche nennt.
Da war ich das erste Mal 2005 dran.
2005.
Das
Wie kann man sich den Alltag an der Dialyse vorstellen?
Es ist krasser, es ist aggressiver.
Okay.
Meiner Meinung nach, wie gesagt, ich kann nur meine Meinung sagen, wie ich die ganzen Sachen erlebt habe. Es ist krass. Du kriegst einen Dialyseschand angelegt, einen Katheter. Oder wie gesagt, hier hatte ich auch einen Katheter, der dann gelegt wurde. Der erste war wirklich im Hals auf Intensivstation, wo ja, die zweite Nierentransplantation.
Und da kommen wir auf alle Fälle einzeln darauf. Da kannst du nämlich ausführlicher dann auf alle Fälle drüber
Das
sprechen.
meine
Welche körperliche Einschränkungen waren für dich am schwierigsten während der Dialyse?
ich. Ich habe 2005 ja angefangen, da ging es noch. Man hat einen Dialyseschand, kann man nicht sehen, denke ich. Da ist Arterie und Vene zusammengeschlossen.
Okay.
Dadurch ist der Blutfluss schneller, stärker, sage ich mal, stärker. Erst ging das die ersten 2 Jahre. Dann musste ich aufhören zu arbeiten, weil es mich einfach so geschafft hat. Man muss sich vorstellen, ich war 6 Stunden erst an der Dialyse. Danach ist das mit den Jahren weniger geworden. 4 Stunden. Wenn man 6 Stunden an der Dialyse liegt, das Blut wird von der Maschine rausgezogen. War das, glaube ich, ein Bild, hatte ich dir, glaube ich, geschickt. Und wird dann gereinigt durch einen Filter, der geht auch je nach Stärke. Also man muss sich vorstellen, wie so ein Nudelsieb. Die guten Sachen bleiben rechts, die Nährstoffe und so und Vitamine und Kaliumphosphat wird gegengedrückt, wird rausgezogen. Man muss sich das vorstellen, rein und raus das Blut. Man hat 2 Schläuche. Die Dialyse ist sehr aggressiv. Du bist danach so kaputt, als hättest du 8 Stunden gearbeitet. Wir liegen da nicht und gucken nur Fernsehen. Das Wasser wird entzogen, die Flüssigkeit, weil ja keine Ausscheidung ist. Und das ist, wie gesagt, sehr mehr mit den Jahren geworden, dass Schandverschlüsse waren, dass man sehr viel abgenommen hat. Ich bin 1,57 und hatte 41 Kilo, 40 Kilo.
Krass. Welche psychische Belastung bringt so ein Rhythmus mit sich?
Es hat viele Faktoren. Wenn man 14 Jahre, wie ich und andere noch länger, an der Dialyse war, täglich dahin, Montag, Mittwoch, Freitag, dreimal die Woche, dann hat man sich überlegt, ey, du wirst immer schwächer. Du Hast Schmerzen nach der Dialyse, alles tut ja weh, der ganze Körper, wie so eine Luftpumpe, wird das Blut ja rausgezogen. Wie gesagt, die ersten Jahre ging es. Aber dann hat man abgenommen, man hat einfach gemerkt, ey, an manchen Tagen brauchte ich Hilfe, habe Freunde angerufen, die haben mich die Treppe hochgebracht. Manchmal habe ich mich die Treppe hochgezogen, bin selbst schon gekrabbelt, weil einfach mir schlecht war, ich hatte keine Kraft und das war grausam.
Gab es Momente, an denen du dich gefangen gefühlt hast durch die Maschinen?
Ja, ganz klar gefangen, weil du musstest ja alles planen. Wenn du mal irgendwie ne, zu deinen Freunden fahren wolltest, du musstest eine Dialyse planen. Du konntest nicht von jetzt auf gleich heute jetzt losfahren. Du musstest nachfragen, ey, bezahlt das die Krankenkasse? Haben die überhaupt Platz bei der Dialyse? Wie gesagt, bei meiner Oma da waren super. Die kannten mich von klein auf. Also das war,
Schön.
also das war Familie da, muss man sagen.
Da kommen wir jetzt zu einer Stelle. Wie war es, die Nachricht zu bekommen, dass du eine Niere transplantiert bekommen kannst? Die erste.
Die erste war 1994. Es war im
Wie?
Oktober, irgendwann Oktober, genau das weiß ich nicht mehr, wie gesagt. Abends 16 Uhr sind wir losgefahren, das weiß ich noch. Dann nur waren wir da, ne, in Hamburg UKE und mussten natürlich dann noch eine Dialysemaschine auftreiben für die Bauchfelldialyse, wo ich ja damals noch dran war. Und ja, am nächsten Morgen wurde ich dann transplantiert, ne, mit der ersten Niere von einem, ja, das wusste ich früher, ich weiß gar nicht, darf man das sagen? Von einem
Ja.
älteren Mann habe ich da die Niere bekommen und man dachte am Vorabend, ey, ändert sich jetzt alles? Wie wird das jetzt? Was passiert als Kind, ne?
Das war ja, wäre die nächste Frage. Erinnerst du dich an diese erste Transplantation, an das Gefühl kurz davor?
Die Nacht war schlimm, man konnte natürlich nicht schlafen und das war ganz spannend, das war irgendwie ganz unwirklich, irgendwie. 2 Jahre war man an der Dialyse, wo Kinder ja bevorzugt behandelt werden, natürlich, ne, weil sie eben noch so kleine Körper haben, jung sind und man ihnen noch eine Chance aufs Leben geben möchte.
Wie war es aber dann, als du erfahren hast, dass die erste Niere abgestoßen worden? Und wie lange hat es gedauert?
Ich war völlig depressiv. Das hat man später dann auch noch in der Schule gemerkt. Ich wusste nicht, wohin mit meinem Kopf. Das hat sich später dann noch verschlimmert. Aber wie gesagt, die Niere war drin. Nach einem Tag wurde das rechte Bein dann dick, Thrombose. Und immer zweimal wurde ich dann operiert, um das nochmal zu regeln, um nochmal das zu richten. Das Bein wurde immer dicker. Und wie gesagt, nach der dritten OP mussten sie leider das Spenderorgan rausnehmen, weil es, wie gesagt, abgestorben war.
Hast du danach gezögert, noch einmal Transplantation anzunehmen?
Nein.
Niemals.
Weil ich gedacht habe, Mensch, klar, der Kopf hat total verrückt gespielt. Ne? Aber aufgeben war eigentlich nie so eine Sache, weil ne, zu den Gründen, meine Eltern, die Leute, die mir Mut gemacht haben, die ich ge sehr geliebt habe und die Familie einfach auch, die bis dahin noch vollständig, ja, teils hinter mir gestanden hatte.
Und was war anders bei der zweiten Transplantation? Hattest du mehr Angst, mehr Hoffnung? Wie lief das ab?
Absolut. Angst hatte ich, weil ich dachte, ne, durch die erste Transplantation, oh, die erste Transplantation war auf der rechten Seite. Unsere Nieren sind ja hinten am Rücken. Die Spenderorgane, die Spendernieren, wurden aber vorne im Bauchraum
Okay.
transplantiert. Die erste war rechts, die zweite links. Natürlich war ich da sehr aufgeregt. Das war der 18.02.97.
97. Okay.
Die erste war ja 94. Es war sehr, sehr spannend, weil man dachte, man wird älter und hat einfach auf keinen Bock mehr auf Dialyse. Die zweite war 97 jedenfalls und lief ganz anders. Das Organ war von einem 5-jährigen Jungen, der ertrunken war.
Gott.
Ja, grausam. Normalerweise weiß man sowas gar nicht, ne? Aber es stand eben drin und ja, die Niere sprang sofort an, schon auf dem OP-Tisch wurde Urin produziert, die Niere lief, die ganzen Werte gingen runter, waren mega. Kreatinin ist der Nierenwert, Harnstoff ist wichtig, ne? Und es gab natürlich ein paar Probleme, weil der Körper versucht hatte, das Organ wieder abzustoßen. Der Blutdruck war mega hoch. Ne? Das ist so eine Abstoßungsreaktion. Dagegen habe ich dann Cortison bekommen in so einer Spritze dann. Und ja, der Blutdruck war zu 230 zu 200 und das war natürlich auch zu merken. Dann hatte man das mit Medikamente eingestellt. Dann war ich zu Hause, das erste Mal wieder nach der Transplantation. Das war eigentlich immer so ein Hin und Her. Der Körper hat immer wieder versucht, sich zu wehren gegen das Organ, was wir aber super in den Griff bekommen haben. Oder die Ärzte sagen immer. Und die Niere hat dann 8 Jahre gehalten.
8 Jahre.
8 Jahre wieder essen dürfen, was man möchte. Trinken, wie viel man möchte. Nicht mehr 500 Milliliter, sondern 1 Liter, 2 Liter, 3 Liter. Ne? Weil man ja auch wieder auch in die Nieren haben die Giftstoffe wieder rausproduziert. Und die Flüssigkeit genauso. Man konnte auf einmal wieder pinkeln. Ne? Und das ist ein Wunder. Das ist Wahnsinn, wenn man auf einmal wieder Pipi machen kann, sage ich mal.
Glaube
Das
ich,
ist
ja. Kann man sich gar nicht vorstellen, es nicht zu können, ne?
das ist irre.
Wie
Das war
verarbeitet
mega eben.
man es, wenn auch die zweite Niere plötzlich abgestoßen wird? Du hast ja 8 Jahre
Das war extrem.
die Vorzüge des Lebens, wirklich, was jeder, also jeder, die meisten, Großteils der Menschheit erleben dürfen. Hast du 8 Jahre erlebt und dann plötzlich die zweite Niere?
War brutal. Das war brutal. Vor allen Dingen, ich hatte einen Infekt. Die Medikamente habe ich nicht mehr drin behalten. Und irgendwann war der Körper so vergiftet. Ja, man war beim Nephrologen, hatte nachgefragt, ey, dies, das. Aber eines Morgens war es 31. Nee, 1. November. 1. November 2005 war das. Ich bin aufgestanden, bin auf Toilette, kam wieder und auf einmal wurde es einfach dunkel.
Okay.
Es wurde Schwindel, dunkel, ich bin umgekippt, hatte damals eine andere Freundin und die hat dann den Notarzt gerufen und wie gesagt, dann wurde ich das erste Mal wieder belebt. Da haben sie mich wieder geholt, weil ich völlig weg war und war dann in Flensburg auf Intensivstation. Da bin ich erst wieder wach geworden.
Okay.
Da war mir aber überhaupt noch nicht klar, was jetzt überhaupt passiert, wo bin ich. Und dann schiebt man natürlich Panik, wenn du so eine Lampe im Gesicht hast und Ärzte stehen um dich rum und du willst dann raus. Ne, wollte da, wie gesagt, dann noch vor Panik einfach raus, einfach weg. Die haben mich natürlich dann festgehalten. Ja, fixiert. Und da war ich für eine Nacht fixiert, weil es eben lebensgefährlich war. Nach und nach kam dann auch raus, da war ich dann an der Hämodialyse schon. Und das hat mir Angst gemacht. Das hat mir natürlich Angst gemacht. Du siehst die Maschine, dein Blut läuft da lang. Nicht im Arm, sondern im Hals. Ich hatte den Katheter. Und du bist da angeschlossen und guckst nach rechts und ja, und dann war ich wochenlang an dieser Dialysemaschine, 24 Stunden, 3 Wochen lang. Und da hieß es dann, du bist jetzt an der Hämodialyse, an der Blutwäsche. Auf Intensiv, wie gesagt, 3 Wochen lang gewesen. Und dann war, wie gesagt, klar, ey, man dachte noch, die Niere springt wieder an, was möglich ist. Habe ich erlebt beim Opa, bei einem. Aber die Niere sprang nicht mehr an.
Was hat in dieser Phase geholfen, weiterzumachen?
Das war eine harte Zeit. Das war eine ganz krasse Zeit. Ich war viel auf der Straße unterwegs und das war schwierig, bis ich dann mir eine eigene Wohnung oder sagen wir mal von der Straße ausgebrochen bin und wieder zurück hier in die Nähe von meinen Eltern da im gleichen Dorf und mir eine Wohnung gesucht habe und das langsam wieder aufgebaut habe oder mich wieder aufgebaut habe. Und trotzdem war die Dialyse da und man dachte, das wird dauern. Das wird sehr, sehr lange dauern und viel Kraft kosten. Das war eine harte, harte Zeit.
Und wie hast du die dritte Transplantation erlebt? War es noch schwerer oder eher eine letzte Chance?
Muss was dazwischen sagen. Nach der
Ja.
zweiten Dialyse 2008, ich war von 2003 bis 2005 in Husum und habe Ausbildung begonnen. Die habe ich, musste ich natürlich abbrechen, wegen der, ne, weil die Niere abgestoßen war. Habe dann 2008 wieder mit der Ausbildung im zweiten Lehrjahr angefangen und habe sie mit Dialyse 2010 aus Hauswirtschaftshelfer beendet.
Sehr schön.
Mit den Jahren, wie gesagt, habe ich dann da gearbeitet, als Servicekraft sehr gerne. Mit Dialyse, und das war manchmal schon hart, bis 2013 das dann nicht mehr ging. Ne? Und ab 2013, 2014 wurde es dann auch sehr hart mit der Dialyse. Wie gesagt, mit dem Gewicht, mit der Gewichtsabnahme, mit immer mehr Nebenwirkungen, auch durch die Grunderkrankung, die Zystinose mit dem Alter. Zieht die Muskeln zusammen, also
Okay.
überall im Körper, Rücken, überall Beine, was manchmal sehr krass ist. Sehr krass ist und sehr weh tut, aber da gibt es ja Medikamente gegen, die das, sag ich mal, ein bisschen einschränken. Und ja, aber man hatte dann 15, 14, 15, da gab es eine neue Ermutigung, wie gesagt, mit Dialyse. Ich hatte in Husum ja, eine Frau kennengelernt und die hat mich dann immer wieder so ein bisschen ermutigt. 2016, nee, 2015 habe ich angefangen, mit Musik das zu verarbeiten. So was in meiner Macht stand, was ich wiedergeben konnte, was ich im Leben gesehen habe. Einfach Real Talk von dem Krankenhaus. Ja, Krankenhaussachen, die ich erlebt habe. Und genauso auch Real Life, was ich erlebt habe, das wieder zu spiegeln. Und ja, da gab es, wie gesagt, dann auch einen kleinen Jungen, der dann auf einmal da war von der Freundin, von meiner Ex-Freundin. Und ja, den durfte ich dann, wie gesagt, mit 2 Monaten kam der wieder bei mir an. Oder sie kam dann wieder und ist, wir sind wieder zusammengekommen. Und ja, dann hatte ich auf einmal ein kleines Baby im Arm, was 2 Monate war, alt war. Und ja, ich ab daran war ich dann Stiefvati, Bonuspapa und hatte sehr viel Freude, sehr viel Kampfgeist, sehr viel Herz einfach und sehr viel Liebe für diesen kleinen Jungen. Und ja, wie gesagt, die Nebenwirkungen des Lebens habe ich in meinen Liedern immer besprochen und natürlich auch Menschen, die auch Zystinose hatten und Dialyse gemacht haben, gekämpft haben, ganz viele Jahre lang und leider von uns gegangen sind seit Jahren, wo man aber noch sehr viel innigen Kontakt mit den Müttern hat. Das muss man einfach sagen. Und wenn man, wie gesagt, dann auch mit denen Kontakt hat und mit denen zu Geburtstagen von den Jungs und telefoniert oder sich zwischendurch meldet und ja, immer wieder ihre Tränen auch vor Dankbarkeit hört. Einfach auch vor, ja, einfach Freude, dass man sich meldet und einfach auch da ist. Also mit den Müttern hat man sehr viel Kontakt und das ist sehr schön. Das hat einem viel Kraft gegeben. Und ja, 2017 wurde das wirklich hart, wo ich auch schon sagte mit der Dialyse, dass ich da echt Hilfe brauchte und auch Hilfe im Haushalt. Da waren, wie gesagt, Freunde, die mich hochgebracht haben und dass man gar nicht mehr gegessen hat. Wenig war sowieso immer. Ne, vielleicht 2 Brötchen, weil man natürlich auch Gewicht sparen wollte. Man durfte 3 Kilo von Montag nicht.
Können auch kurz eine Pause machen, ne? Trink mal einen
Alles
Schluck.
gut.
Ja?
Habe ich. Alles
Okay.
gut. Wo waren wir? Gewicht, genau.
Ja, im Prinzip, wie hast du die dritte Transplantation denn erlebt? Und war sie noch schwerer als die letzte?
Noch aufregender, würde ich sagen, weil man war da ja in einem gewissen Alter schon, wo man das, das war der 19.2.2019. Davor, wie gesagt, war ein schlimmes Jahr 2018 mit immer wieder Zusammenbrüche, mit, weil man sich einfach viele Jahre auch selbst gequält hat, aufs Gewicht geachtet hat und zu streng war mit sich selber, zu diszipliniert. Man durfte zwar in der Hämodialyse 1 Liter am Tag trinken, ne, das ist ja schon eine Steigerung von 500 Milliliter, wie als Kind, aber trotzdem, was ist 1 Liter? Leute, ne? Ihr wisst, was 1 Liter ist. Das ist, weil es eben aggressiver rausgezogen wird mit dem Blut und gereinigt wird, kann ich so sagen, ist einfach so. Und weil ich eben auch sehr viel abgenommen hatte. Du darfst am Tag 1 Liter. Montag, Mittwoch, Freitag war die Dialyse und du durftest bis zu 3 Liter mitbringen. Ich habe 1,5 Kilo vielleicht mal mitgebracht. Wie gesagt, das war eine harte Zeit, dann auch eine Trennung, wie gesagt, von Frau und Kind. Und ja, man hing dann so durch, man hatte keinen Bock mehr auf Dialyse, man wollte das nicht. Man hat sich gefragt, warum mache ich das noch? Und trotzdem hat man das dann mit Musik verarbeitet, durchgehalten, hat völlige psychische Probleme bekommen, das muss ich einfach sagen. Völlige Panikattacken, Angstzustände. Und dann kam auf einmal der Anruf. Dann kam
2019, ne?
ganz genau, 19.02.2019. Ich hatte mich hingelegt. Es war ein Sonntag und Montag sollte wieder Dialyse gemacht werden. Völlig durchgehangen, hatte ich keine Lust zu. Abends um kurz vor 0 Uhr bin ich ins Bett gegangen und um kurz nach 12 klingelte das Handy. Telefon, Handy war immer alles geladen, hatte ich immer dabei, hatte ich immer in der Tasche. War auch schon völlig psychisch, weil du Angst hattest, ne, du könntest das nicht mitkriegen. Jedenfalls klingelte mein Handy. War es mein Handy? Ja. Ich denke, ey, wer ruft denn jetzt nachts noch an? Aufgelegt.
Nein.
Handy aufgelegt. Ich denke, Scheiße, was war das denn? Dann hat das Haustelefon aber geklingelt. Und
Okay.
du machst dir natürlich im Kopf, du liegst da, wer hat da angerufen mitten in der Nacht? Bin dann rangegangen und dann war das UKE da dran und fragte, Herr, ne, wir haben ein Spenderorgan für Sie. Nehmen Sie das an oder nicht? Und dann musst du dich entscheiden.
In welcher Zeitspanne musst du dich entscheiden?
Also wir mussten bis um 3 Uhr nachts da sein, wie
Um
gesagt.
12 kam der Anruf, also 3 Stunden.
Ganz genau. Und du musst erst mal ja sagen oder nein. Was aber nicht bedeutet, dass du das Organ sicher kriegst. Weil es
Okay.
gibt ja viele Menschen, die auf ein Organ warten, egal ob Herz, Leber, Niere. Und ich habe dann gesagt, ja, ich nehme es an. Ein bisschen hatte ich die Tasche immer schon gepackt, ne? Mit Duschgel, was weiß ich, was man so braucht. Klamotten dann eingepackt. Meine Eltern angerufen, weil du kannst dann nicht selber fahren. Das ist unmöglich, geht gar nicht.
Geht nicht, ja.
Vom Kopf her alleine und mir war so schlecht, also ich war so aufgeregt.
Aber was bedeutet das denn genau? Du sagst ja, aber es das heißt nicht, dass du es bekommst. Wieso?
Nein.
Was steckt dahinter?
Es gibt ja, wie gesagt, eine Transplantationsliste, Niere, Leber, Herz. Und je nach Dringlichkeit, je nach Werten, das kann sich jederzeit verschieben. Ich hatte davor 3 Nierenangebote, aber wurde nicht benachrichtigt, weil ein anderer oder eine andere dran gekommen ist. Das
Okay.
weiß ich. Ich habe sogar noch die Liste hier liegen im Ordner. Aber du musst so lange, du kannst auf dem OP-Tisch auch liegen und dann sagen sie, ey, da passt was nicht. Ich habe es selbst erlebt, dass eine Dame wieder nach Hause geschickt wurde und das Organ nicht bekommen hat, was für sie bestimmt war.
Okay.
Den
Aber jedenfalls, du hast sie bekommen. Wie lief das ab?
Jedenfalls sind wir dann nach Hamburg gefahren zum Transplantations Station da, wie gesagt, nachts um Zwei waren wir da. Die Flure, ne, wo Nephrologie, die völlig leer, dunkel, wo sonst am Tag alles voll ist mit Menschen. Und sind dann hochgekommen auf Station. Ich habe so gezittert. Ich habe nur gezittert vor Aufregung. Und dann haben sie noch Voruntersuchungen gemacht. Wie gesagt, ne, geguckt, Sonum. Dialyse haben sie auch noch gemacht, damit die Niere, das Spenderorgan nicht gleich so viel zu powern hat, nicht gleich so viel Arbeit hat, nicht gleich überanstrengend wird. Und morgens um 8, halb neun war das, haben sie mich dann abgeholt zur, ja, zur OP. Da kam der Chirurg noch an bei mir so um 8:45 und sagte im Vorbereitungsraum, wir gucken uns das Spenderorgan jetzt nochmal an. Und wie gesagt, um 8:45 wurde ich dann abgeholt. Die haben, wie gesagt, nochmal untersucht, ob die Blutgruppe stimmt. Da gibt es ja so viele Faktoren, ne? Wie gesagt. Und natürlich auch nach Krankheiten wird das Spenderorgan untersucht. Und dann ging das los. 8 Stunden hat die OP gedauert. Wie gesagt, ich hatte wenig Gewicht. Ich glaube, 43 Kilo. Natürlich hatte man da auch Angst, weil während einer Operation verliert man schon so 5 Kilo. Ne? Durch die Anstrengung für den Körper. Aber wie gesagt, da ging alles gut. Nach so vielen Jahren Dialyse, nach so viel Kampf, nach so viel Verzicht, was die Lebensmittel angeht, das Trinken. Man sagt immer, man hat so einen Richtwert von eine Handvoll. Eine Handvoll, ne?
Egal was.
Egal was. Natürlich musst du wieder aufs Kalium achten, Phosphat, was das Problem war. Aber das war krass. Die OP war vorbei. Du stehen musst natürlich gleich dann aufstehen, ne? Katheter überall. ZVK, Blasenkatheter. Da nochmal den Katheter. Unten weiter, ihr wisst, wo ich meine. Hier Ablaufbeutel und dann stehst du da. Die Pfleger waren super, die Ärzte waren super und stehst im Badezimmer abends um 21 Uhr vor so einem Riesenspiegel und guckst dich an und fragst dich, das war's jetzt? Erstaunt, dankbar, das war's jetzt? Man hat so viele Jahre einfach auch gelitten mit der Dialyse. Man kann mit der Dialyse leben, aber irgendwann.
Was ist die Lebensqualität, ist die Frage, ne?
Ja, es ist ja. Wie gesagt, die ganzen Arterien verkalken auch immer mehr durch die jahrelange Dialyse. Ich habe von Leuten gehört, die haben 20 Jahre Dialyse gemacht, noch länger. Ich habe auch, es verkalkt alles. Die Herzen, die Arterien, die Herzmuskulatur. Es gibt so viele Nebenwirkungen. Durch den Katheter, den ich hatte, der bis zur Herzwand war und natürlich sich bewegt hat, hat sich ein Thrombus an der Herzwand gebildet. Was natürlich, ne, sehr gefährlich ist.
Ja.
Und das musste raus. Und die hatten Angst, dass das wandert und bis in die Lunge wandert. Aber es war alles wieder möglich.
Bis
Man
heute,
dachte,
ne? Alles okay bis heute, ne?
super, 6 Jahre ist es her. Wahnsinn. Du sitzt im Bett nach der Transplantation. Und die Ärzte sagen dir, ja, Herr Krause, Sie müssen zwar jetzt noch kurzzeitig das alles aufschreiben, wie viel Sie Einfuhr haben, also trinken und so. Aber hauen Sie mal rein, trinken Sie. Und ich sage,
Wie sehr prägt es dich bis heute in ständiger Ungewissheit, ob das Organ wirklich weiterhin angenommen wird?
man hat immer Angst. Das habe ich nie abgelegt. Man hat immer wieder Angst. Man hat Angst.
Bei jedem Schluck, den du machst, bei jedem Essen, was du isst oder
Ob
allgemein?
die Niere ob die Niere abgestoßen wird. Das Trinken habe ich sehr gut in den Griff gekriegt. Ich war ja früher sehr, sehr hart mit mir. Hart. Aber nach der Transplantation, es war herrlich. Es war einfach herrlich. Aber das Thema auch dann wieder Pipi machen, um das mal so zu nennen, das ist nochmal ein ganz anderes Level.
Glaube ich.
Es hat ein bisschen gedauert, wie gesagt, bis die Niere. Ne, so 2, 3 Tage, wo die Ärzte auch sagten, ey, wenn Sie nicht pinkeln, müssen wir Ihnen wieder einen Katheter setzen, einen Blasenkatheter. Und eine Stunde später, ich war gerade am Schlafen, wache ich auf und denke, ein komisches Gefühl. Bin dann natürlich auf Klo gerannt und auf einmal, es ist ein Gefühl, man kann es nicht beschreiben. Man kann es nicht beschreiben. Das ist ein Wunder.
Gibt es einen Satz oder eine Haltung, die dir in dieser Zeit immer wieder Kraft gegeben hat?
Das ist
Das wäre.
ein guter Einwand. Meine Eltern natürlich. Und ich muss sagen, ich habe da eine Familie kennengelernt, die ohne die hätte ich das nicht geschafft. Da war eine Familie, die Frau wurde 3 Tage vor mir transplantiert, hat sehr lange auch Dialyse gemacht. Und ich stand im Fahrstuhl und der Vater war da, seine 2 Kinder, seine 2 Teenies. Eine ganz liebe türkische Familie. Und die sagten auch, wir haben gleich gesprochen, wir haben uns angefreundet, ne, dass seine Frau auch transplantiert wurde, nierentransplantiert. Er hat mir, was eine Welt, ein Level ist, was einige vielleicht nicht verstehen werden. Er hat mir ein Dürüm mitgebracht, das erste Mal dann ein Dürüm und hat sein Versprechen gehalten. Letzte Woche ist seine Frau wieder an die Dialyse gekommen.
Okay. Traurig.
Wahnsinn, Wahnsinn, was diese Familie, wir haben immer Kontakt, die leben in Hamburg. Wahnsinn, was diese Familie mir bedeutet hat und immer noch bedeutet und für mich da war. Und das ist einfach, das kann man nicht kaufen. Das will man nicht kaufen. Solche Menschen triffst du einfach viel zu selten. Und diese psychische Kraft, dieses Reden, dieses einfach miteinander reden, war einfach so knallhart wichtig, weil eben davor das Jahr völlig die Nebenwirkungen des Lebens zugeschlagen haben.
Welche Momente würdest du als deine größten seelischen Wunden beschreiben?
Ich glaube, jeder Mensch hat einige. Meinst du mit Dialyse oder das kann man alles so eigentlich nennen?
Also psychische Belastung und Traumata, ne? In dieser
Ja.
Richtung.
Also wie gesagt, als Kind hatte man sehr viel ja, Kraft von Oma, Opa, Familie gekriegt, Freunde. Als Erwachsener wurde das weniger, weil eben kann man der Dialyse, der Blutwäsche, die Schuld geben, dass man weniger Zeit oder weniger Kraft, sag ich mal, für die Freunde hatte, die einen dann einfach, sag ich mal, fallen gelassen haben, kann man, glaube ich, so nennen, die einfach kein Verständnis hatten. Oder, sag ich mal, weil sie einfach auf Party waren, weil sie das durften, weil die trinken durften und länger raus durften oder einfach nicht so kaputt waren und oder krank waren, muss man einfach sagen. Muss man einfach auch mal sagen, ohne sich wichtig zu machen, gibt es ja, es hat einen kaputt gemacht, wie gesagt. Erst hat man gesehen, Zystinose-Patienten verstarben. Das ging dann 2010, hat das angefangen, wo ich dachte, ey, egal, ob du ganz viel isst oder Sport machst oder was auch immer du tust, vielleicht hast du keine Chance zu überleben. Das war der erste psychische Knacks. Der zweite, man hat früher viel mit seinen Cousins gemacht. War nicht mehr. Die waren in der Nebenstadt und haben einen nicht besucht. Dann war, wie gesagt, die ganzen Nebenwirkungen des Lebens, die Enttäuschung. Man war in der Dialyse. Und hat einfach nicht, ja,
Stattgefunden, ne?
die falsche Frau an seiner Seite gehabt oder sag ich mal, hatte nicht so viel Kraft wie Männer, die gesund sind, sag ich mal. Ich glaube, du weißt, was du da, ne?
Wir wissen, ich weiß schon, was du meinst.
Und ja, das hat einen enttäuscht, dann ist man wiedergefallen, hat einfach alles gegeben für das Kind auch und wieder dann hat einen noch mehr so runtergedrückt. Man dachte, ey, dann noch die beiden Jungs, die dann verstorben sind, die auch Zystinose hatten und Dialyse und viele, viele einfach Nebenwirkungen, schlimmere Nebenwirkungen, sehr große Probleme mit den Augen hatten. sehr viel, kaum noch schlucken konnten. Der gute Micha, der konnte kaum noch schlucken, weil es einfach so schwierig war mit der, ne, man muss diese Tabletten ja dann auch nehmen, damit man besser schlucken kann, gegen die Grundernährung. Ne, man muss sie schlucken, damit man vernünftig schlucken kann, weil es sich verengt, weil es trocken wird. Und das war schlimm. Gerade der Michael, der hat mir sehr viel Kraft gegeben. Genau wie der Krischi, den ich in Husum kennengelernt habe, wo ich in der Ausbildung war. Und es war krass. Es hat mich sehr geprägt, weil die auf einmal nicht mehr da waren. Weil der Micha hatte so einen Mut. Der hatte einfach, hat auch ein Video gemacht, Dialyse am Bahnsteig. Das war wahnsinnig mutig. Er hat mich ermutigt. Komm, mach weiter. Du
Meinst du
kriegst
das
das bestimmt.
Video am Bahnhof, wo er
Ja.
sich angeschlossen hat? Das ist der Micha?
Das ist der Michael.
Das Video habe ich gesehen. Ist
Puh.
war das vom ARD oder vom
Ich kenne es nicht
WDR?
mehr.
Ich
Ich
habe
kenne
es
es nicht mehr.
letztens erst gesehen. Ich weiß nicht, ob es ein. Okay, krass.
Und
Krass.
der war auch bei mir, wie gesagt, und haben wir zusammen gefuttert, uns kennengelernt. Er war in der Nachbarstadt. Er wurde versetzt und dachte, ey, ne, ey, hat mich angerufen, Olli, du wohnst doch hier. Ich sage, komm her, dann können wir uns mal kennenlernen. Ne. Der hat mich nach dieser schlimmen Zeit hat gesagt, ey, geh raus und klär auf. Und bevor er dann ja, leider verstarb, hatte er dann noch gesagt, gib niemals auf und kümmere dich um meine Mama.
Okay. Was war schwieriger, die körperlichen Schmerzen oder die psychische Belastung?
Gute Frage. Also zuerst würde ich sagen, psychisch. Psychisch hat das einiges hinterlassen, immer noch, was auch schwer fällt. Ich weiß, dass es manchmal nicht leicht mit mir ist, das weiß ich. Aber die Schmerzen konnte ich immer ganz gut ab. Aber wie gesagt, die psychischen haben mich hart fertig gemacht. Wenn man miterlebt, ne, eine Mutter, das Baby braucht eine Lebertransplantation, geht in den OP und kommt nicht wieder. Viele Sachen mit den Leuten, mit denen man an der Dialyse gelegen hat. Auf einmal waren sie nicht mehr da. Man hat viele gesehen. Auf einmal waren die Plätze einfach leer. Das waren harte Sachen. Die Mütter, die Tränen der Mütter zu hören am Telefon, weil sie einfach dankbar sind, dass man sich meldet, wo andere Freunde sich gar nicht mehr gemeldet haben. In Hamburg haben wir die Mutti von Christian, von Krischi, wo wir, ne, Ostern auch waren, wo wir immer wieder Kontakt haben, wo wir fast täglich telefonieren, was einfach auch sehr wichtig ist. Nicht nur für die beiden, sondern für mich ist es auch hart, hart wichtig.
Glaube ich, ja. Hast du das Gefühl, dass Ärzte und Pfleger genug Verständnis für die seelische Seite haben?
Nein, nein.
Kannst du ein Beispiel nennen? In deinem Kontext?
Ich lag bei der Dialyse und sagte, nee, andersrum, das kommt gleich. Ich kam zur Dialyse 2018 und war völlig gebrochen, war völlig kaputt, konnte kaum wegen Zystinose auch gucken. Lichtempfindlichkeit findet statt durch die Zystinkristalle. Ich war völlig kaputt, ich war müde, weil ich tagelang irgendwie oder nächtelang, stundenlang nicht geschlafen hatte. Und hab dann wie immer, wollte mein Bett beziehen, die Liege jedenfalls, wo wir drauf liegen. Ne? Und nach der Dialyse konnte ich konnte gar nichts mehr. Ich war fertig, ich wollte nicht, war kaputt und wollte einfach nur nach Hause. Bin nach Hause gegangen oder wollte gehen. Und da sagte ein Pfleger, hey, du musst noch dein Bett abziehen. Du musst noch deine Liege abziehen.
Okay.
Ich sage, ich bin fertig, kann ich. Ne, und habe das dann gelassen, bin ins Taxi. Da hat er dann noch hinterhergerufen. Ja, ey, ne, du musst doch die Dialysematte abziehen. Das hätte er einmal machen können. Das hätte er einmal machen können. Aber er hatte Rücken. Pfleger, Ärzte, Megamenschen. Aber dieses Psychische haben viele, viele, was ich erlebt habe, hatten die nicht. Muss
Okay.
ich einfach sagen. In Flensburg, Intensivstation,
Ja.
viele Katheter gehabt. Die Nachtschicht kommt an und schmeißt mir die Bettpfanne auf den Boden und sagt, bitte, machen Sie. Real Talk. Real Talk. Also da dachte ich, nee, nee. Natürlich ist das möglich, auf den Boden sich zu setzen, während die Schläuche, die Dialyse läuft. Will ich und muss ich nichts mehr zu sagen. Das ist ganz falscher Rat.
Gab es Zeiten, in denen du dich völlig allein gefühlt hast mit deiner Situation?
Ja. Auf jeden Fall gab es von 2017 bis 2019 oft. Als Kind nicht so. Meine Eltern waren immer super drauf und haben viel unternommen. Aber in diesem Zeitraum war ich komplett vom Kopf kaputt.
Also gab es Zeiten, wo du gesagt hast, ich kann nicht mehr? Aber wie bist du da wieder rausgekommen?
Es gab nicht nur Zeiten, wo ich keinen Bock oder nicht mehr konnte. Es gab schrägere Zeiten auch, wo ich aufgeben wollte, wo ich sonst was wollte, wo ich keinen Bock mehr hatte, wo ich mir das Leben nehmen wollte.
Wie gehst du mit der Angst vor Rückschlägen um?
Also, ich bin emotional, ich bin auch aufbrausend, nicht aggressiv, aber ich beruhige, ich drehe kurz ab, mache Musik an, schreibe irgendetwas an Musikstücke und beruhige mich, überlege dann und finde dann eine Lösung. Natürlich ist das nicht immer leicht, auch für andere, wenn man so viel gesehen hat und erlebt hat, diese Erinnerung zu löschen. An manchen Tagen hat man das, wie gesagt, im Kopf oder ne, man fühlt sich sehr da rein. Man versucht Menschen zu helfen und macht sich damit manchmal auch selbst kaputt.
Ja.
Aber es wurde zu einer Sucht. Es wurde zu einer Sucht, Menschen zu helfen. In Krankenhäusern. Der eine Opi, der 2019 neben mir lag, hatte eine Leber bekommen. Man versucht zu helfen. Er wollte nicht essen. Die Psychologin war schon da. Er wollte seine Tabletten nicht nehmen. Dann habe ich ihm die aufgemacht, habe ihm den Essensplan gegeben. Man hat in den Jahren, ist man nachts auf den Fluren lang gelaufen, hat Schreiereien, hatte Schreie gehört von Kindern, von Erwachsenen, hat Sachen, Wunden abgedrückt, bis die Pfleger kamen und hatte so manche Flüssigkeiten in den Händen.
Hast du jemals therapeutische Hilfe in Anspruch genommen? Und wenn ja, was hast dir dabei am meisten geholfen?
Als Kind das erste Mal, wo 94 die Niere abgestoßen wurde, ja. Auch in Hamburg. Das nächste Mal dann 2013, 14. Immer mal für ein paar Monate. Als Kind war ich einmal da.
Hier
Was
gab
mir
es
daran geholfen hat,
genau.
war es das Reden. Man hat sich kurzzeitig befreiter gefühlt. Aber trotzdem war man total, man hat keine Luft gekriegt, Panikattacken geschoben und sehr schwer im Herzen, in der Brust. Und man war verzweifelt.
Aber gab es jetzt im Nachhinein Methoden, die du selbst entwickelt hast, um mit den Traumata klarzukommen? Wie zum
Musik.
Beispiel Musik, ne?
Musik hatte ich, hat mir immer geholfen, das Songs schreiben, das Aufnehmen. Ich weiß, ich bin kein Profi, aber ich glaube, die Songs sagen mit Herz alles aus.
Spielt abseits der Kreativität auch etwas Spirituelles in deiner Verarbeitung eine Rolle?
Also ich bin sehr gläubig, das muss ich sagen. Spirituell, ich sehe, ja, man sieht Sachen manchmal, die, das soll nicht verrückt klingen. Aber man erkennt die Schönheit des Lebens, man erkennt die Farben des Lebens und manchmal, ja, sieht man im Spiegel, ne, wo die Hirnhautentzündung war, 2023, hat man einfach auch Krischi gesehen, der einfach, glaube ich, für einen da war unter diesem Druck, unter dieser Entzündung, der einfach da sein wollte und sagen wollte, ey, ich bin hier, ich passe auf dich auf. In beiden Spiegeln habe ich ihn gesehen. Ich weiß, wie das klingt, Leute. Aber man sollte niemals den Körper, den Geist und alles andere unterschätzen. Natürlich habe ich viele Tabletten auch bekommen, aber es hat sich einfach echt angefühlt.
Klar, und es ist deine Wahrnehmung und deine Wahrheit, die du
Ja.
mit dir selber ausmachen musst. Aber
Ja.
welche Rolle spielt Zeit? Heilt sie wirklich die Wunden oder bleiben die Narben für immer?
Also die Narben heilen, aber niemals die Wunden. Das vergeht niemals. Das weiß ich. Ich arbeite schon jahrelang dran.
Hast du jemals Wut auf dein Schicksal empfunden?
Auf mein Schicksal nicht. Auf mein Schicksal nicht, weil ich bin gewachsen dran. Ich bin einfach gewachsen dran und wurde immer, immer stärker da dran, sodass ich manche Sachen einfach durchgestanden habe und glaube ich, in manchen Situationen auch Menschen damit helfen kann und aufbauen kann. Viele kamen an und wollten meine Hand.
Schön.
Waren dann so etwas, so ein bisschen geheilt und sind dann wieder weg gewesen.
Wie gehst du heute mit Erinnerungen an besonders schwere Krankenhausaufenthalte um?
Ich habe sie zu tief gespeichert. Ich habe sie zu doll gespeichert. Und das ist wirklich eine Qual manchmal. Das ist grausam. Weil man alles vor Augen so sieht und einfach dasteht manchmal. Und vor Augen das hat. Man kriegt gar nichts mit. Man kriegt nichts mit, ob jemand mit dir redet. Man ist so tief drin und ja.
Und gibt es Trigger, die alte Traumata wieder hochleben oder hochholen?
Kinder,
Kinder.
kleine Kinder, 2 bis 3 Jahre alt, entweder wenn sie schreien oder einfach dieses herzhafte Lachen. Menschen, Erwachsene, die schreien vor Schmerzen.
Ja. Was würdest du Menschen raten, die gerade selbst durch eine schwere Krankheitszeit traumatisiert sind?
Gebt niemals auf, niemals aufgeben, haltet durch, sucht euch Sachen, die euch ablenken, was nicht immer klappt, sage ich ganz ehrlich. Und lenkt euch ab, unternehmt etwas. Ja, ich weiß, ich habe mich auch fallen lassen, aber das hat mich immer abgelenkt. Ja, ich weiß auch, man kommt nach Hause und ist dann vielleicht alleine. Aber um Gottes Willen stößt die Menschen nicht von euch weg. Das macht das noch alles schwieriger. Das ist schwierig, dass manche Menschen, sie werden oft zu euch sagen, warum? Wieso? Weshalb? Lass doch die Erinnerung hinter. Lass die Vergangenheit hinter dir. Konzentriere dich auf die Zukunft. Aber gib niemals auf. Das kann jeden Tag schmerzhaft sein. Manchmal kommt es härter, die Erinnerung und die Ängste.
Ja.
Aber gebt nicht auf. Lasst euch nicht zerstören.
Würdest du sagen, dass dein Traumata dich auch sensibler für andere gemacht hat?
Ich muss zugeben, ich war schon immer sensibel, so ein bisschen. Ne? Auch weil man das eben als Kind schon im Krankenhaus gelernt hat, dies, das sind.
Wie wirkt sich deine Krankheit auf Partnerschaften aus?
Ja, man hatte Partnerschaften. Auf jeden Fall. Man hatte ja, Partnerschaften, man hatte Bekanntschaften, das muss man sagen. Wie gesagt, ich war nie einer, der Bekanntschaften oder Freundschaften einfach sammelt, wie, weiß ich nicht. Liebe ist mir sehr wichtig. Treue ist mir sehr wichtig. Liebe durch meine Eltern hat man kennengelernt als Kind schon und ne. Aber diese wahre Liebe hat man schon oft gesucht, manchmal hat man sie bekommen. Und ich gehe mal noch einen Schritt weiter, dass ich sie jetzt gefunden habe, die Liebe des Lebens.
Das ist doch wunderschön zu hören.
Muss man sagen, sie hat Verständnis, sehr viel Verständnis für meine Launen, für meinen Kopf, für meine anderen männlichen Sachen, sage ich mal. Wo es natürlich Tabletten gibt, keine Frage. Das habe ich immer schon auch gesagt, weil durch diese ganzen Untersuchungen, Dialysen, Flüssigkeiten, die einem zugefügt wurden bei OPs und so, ganz klar. Was ein wichtiges Thema ist, Partnerschaft, das Thema, ja, Kinder wird es leider nie geben für mich, ein eigenes Kind. Ich bin, wie gesagt, zweimal, jetzt das zweite Mal, ein Bonusvater, da hänge ich mich rein. Ja, aber ein eigenes Kind, wir zusammen wird es leider nicht geben. Das hatte man jahrelang vermutet. Dieses Jahr wurde es getestet und ja.
Okay. Hast du Angst, eine Last für jemanden zu sein in deiner
Ja,
Beziehung?
auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja, muss man einfach sagen. Sie ist da schon wirklich eine Löwin und hat viel Verständnis, dass man manchmal echt Schmerzen hat einfach und dann aber auch wieder einen super Tag hat. Ey, ich will mich nicht beschweren. Ne? Ich habe das Leben immer geliebt. Ich liebe auch die Erinnerungen, wenn sie hart sind. Aber da ist sie super. Man kann essen, man kann trinken. Ey,
Ja, ich
ich will
verstehe
mich
schon.
freuen.
Das verstehen
Ja.
hoffentlich viele auch nach dem Interview, auf was man glücklich sein kann im Leben, ne? Aber wie offen gehst du in Beziehung mit deiner Krankheitsgeschichte um?
Nicht nur in meinen Beziehungen, so auch. Ich versuche überall aufzuklären, weil Aufklärung ist das Wichtigste. In der Beziehung reden wir viel drüber. Mir ist es überhaupt nicht peinlich, weil es so ein wichtiges Thema ist. Ja. Viele Leute denken immer, sie können den Körper steuern. Der Körper steuert uns. Wenn der Körper sagt, nee, ne, dann kippt er um und dann kannst du gar nichts sagen. Oder wenn Menschen denken, das passiert mir nicht. Was um Gottes Willen auch nicht sein soll, ihr sollt gesund bleiben, alle. Na, aber das ist
Auf
ein
Holz
Trugschluss.
klopfen, ja klar. Gab es Momente, in denen jemand nicht damit umgehen konnte?
Ja.
Okay. Willst du ein Beispiel geben?
Meine Ex-Freundin. Meine Ex-Freundin, wie gesagt, ja, hatte andere Hobbys dann, wo sie noch mit mir zusammen war, sage ich mal so. Ich glaube,
Okay.
das kann man ganz gut sagen.
Kann man ganz gut sagen. Es ist auch, wie gesagt, wir können hier generell alles offen sagen in diesem Podcast, weil das sind deine Gefühle und deine Empfindungen, wie du dein Leben gelebt hast. Und das soll auch so ganz klar ausgesprochen werden. Aber du hast bestimmt auch positive Überraschungen erlebt. Menschen, die dich besonders unterstützt haben, oder?
Absolut. Absolut. Das waren Freunde auch. Na, ganz viele Freunde aus meiner alten Heimat. Das muss man sagen, aus Dithmarschen und was schmerzhaft war. Und natürlich auch Freunde aus dem Osten, mit denen man dann groß geworden ist, sag ich mal, soweit es ging, wo der Kontakt, wie gesagt, ja, aufgrund der Mühen abgebrochen ist. Das ist noch sehr gut für mich, muss ich sagen.
Glaube ich.
Das
Wie wichtig war denn deine Familie in all den Jahren?
sehr wichtig. Meine Eltern, ne, Oma und Opa, kann man sagen, das muss man sagen, diese vier Personen waren mein Leben lang immer wichtig. Obwohl Opa nicht mehr da ist. Ne.
Rest in
Das
Peace.
war ganz, ganz schlimm. Der hat einen Wert gezeigt. Mit dem war man im Garten, auf der Jagd, angeln mit Oma und Opa. Das war schwerwiegend, der Verlust, schwerwiegend 2020.
Glaube ich. Gab es aber auch Konflikte oder Überforderungen im Umfeld?
Das gab es auf jeden Fall. Von Cousins, muss man sagen, von die damit einfach nicht klargekommen sind und einfach kein Verständnis hatten manchmal. Das kann man sagen. Mit dem man früher noch in Dänemark Urlaub war. Natürlich mit Maschine. Man konnte reisen, ne, aber musste alles mitnehmen und so.
Aber da bist du gerade bei einem ganz guten Punkt. Wie reagierst du, wenn jemand Mitleid statt Verständnis zeigt?
Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Ich habe zu viel erlebt. Ich habe zu viel zugestanden. Normalerweise will ich nie im Mittelpunkt stehen. Ich will kein Mitleid. Ich will nicht, dass die Leute sagen, oh, aber diesen Kampf habe ich mit mir geführt. Diese ganzen Kämpfe, OPs. Also, vielleicht können die Leute was lernen. Vielleicht sind sie nach dem Video, wenn sie es gesehen haben, ein bisschen, ey, ne, oh, komm, Das ist geil gewesen. Komm, ich trinke jetzt ein Glas. Komm, ich trinke jetzt eine Flasche Sprudel. Und gönn mir jetzt einen Snickers oder was weiß ich. Gönnt euch. Haut rein. Das ist geil.
Was macht eine gute Freundschaft in solchen Umständen aus?
Freundschaft ist für mich sehr wichtig. Freundschaft, man muss sich nicht jeden Tag hören. Aber mindestens nicht, dass nur einer sich bemüht und die anderen nicht, was wir leider auch erlebt haben, was ich erlebt habe. Ne? Dass man sich vielleicht, wenn die Zeit da ist, auch was unternimmt oder was weiß ich. Ne? Wir waren in Köln, wir waren in jedem Süßigkeitenladen, wir waren im Donutladen. Das ist wichtig.
Wie beeinflusst deine
Mhm.
Krankheit dein Vertrauen in andere Menschen?
Vertrauen ist eine Sache, die in den letzten Jahren mega gelitten hat. Mega gelitten hat, wo ich sehr Selbstzweifel habe, wo ich sehr denke, na, ob das überhaupt klappt, ob sich die Leute an ihr Wort halten. Was oft schief ging, was ganz, ganz oft schief ging, wo ich dann sehr misstrauisch geworden bin und 6, 7, 8, 9 Mal drüber nachdenke. Das muss man einfach sagen.
Ja. Welche Rolle spielt denn Nähe und Intimität? Ist das schwieriger, wenn der Körper so viel durchgemacht hat?
Ein schweres Thema. Ja, es ist ein schwieriges Thema, weil man in der Vergangenheit eben nicht vertrauen konnte aufgrund dieser Person, die lieber überall fremdgegangen ist. Und jetzt in dieser Beziehung, die ja schon 3 Jahre ist, ne, da ist es ganz schwierig, dann auch zu erklären, warum, wieso, weshalb, dass man das im Kopf hat, diese Worte. Ne? Und da ist es für die Partnerin sehr schwierig. Das weiß ich. Aber der Kopf blockiert. Da kann man nichts machen. Der Kopf blockiert, selbst mit Tablette. Und dann ist man so eingeengt wieder. Und da ist sie wirklich fantastisch.
Ja,
Aber es ist wichtig. Es ist wichtig, absolut.
wie wichtig ist es, offen über Einschränkungen zu reden?
Ganz wichtig. Viele, meiner Meinung nach gehen viele Beziehungen auch kaputt, klar, Social Media, aber auch, weil Menschen, Partner, Partnerinnen und alle anderen nicht miteinander reden, weil sie zu wenig reden und das lieber runterschlucken und irgendwann platzt die innerliche Bombe, dann gibt es einen Knall und dann gibt es so viel Streit und Probleme.
Definitiv. Hast du irgendwann gelernt, Grenzen klarer zu ziehen, auch emotional?
Das ist eine riesige Schwäche. Seit Jahren schon. Das ist meine riesige Schwäche, dass ich zu emotional bin, zu sehr drin bin in Themen, gerade wenn es um Kinder geht, um Menschen zu helfen. Und einfach auch, habe ich daraus gelernt, bin ich da ein bisschen, habe ich davon Abstand ein bisschen genommen.
Welche
Oh,
Werte? Ja.
50%.
Welche Werte sind dir in der Beziehung heute am wichtigsten?
Treue. Treue, ganz, ganz, ganz wichtig. Also Treue da, wo ich nicht, und wie nennt man das noch? Oh, einfach Vertrauen. Wenn man keinem vertraut in der Beziehung, ja, was ich immer noch leider habe, manchmal so eine Phasen, wo ich mir denke, bist du es wert? Hat sie nicht was anderes verdient? Er liebt sie dich? Und da muss ich noch ein bisschen mit 40 Jahren, man kann nie zu Ende lernen, man kann jeden Tag was dazu lernen. Man
Ganz,
lernt nie aus, das
ganz,
wollte ich sagen.
ganz klar, ganz klar. Aber gibt es etwas, das du oder das du durch deine Erfahrung über Liebe, Freundschaft, gelernt hast, was gesunde Menschen oft nicht wissen?
Wie wertvoll Gesundheit ist, wie wertvoll ein Glas, ja. Wasser ist ein Glas Saft, was weiß ich, was ihr gerne trinkt. Das ist so wichtig, aber die merken das nicht. Sie verstehen nicht die Hintergründe. Sie verstehen nicht, was das psychisch mit einem macht. Sie verstehen nicht, dass das nicht alles selbstverständlich ist. Gesundheit. Du kannst heute hier sitzen und morgen, ne,
Ganz,
darfst du
ganz.
das nicht mehr oder bist gar nicht mehr hier.
Ganz klar.
Du kannst den Freund umarmen. Du kannst ihn heute sehen. Du kannst dich verabschieden von ihm. Du kannst ihn drücken, wenn er morgen nicht mehr da ist. Du
Ja.
spürst ihn nicht. Du kannst ihn nicht mehr umarmen. Diese Person, die du, deine Mutter, dein Vater, deine Frau, dein Kind, dein Baby, das kannst du vergessen. Und dann hast du diese, du spürst die Wärme nicht. Und das ist ein Problem, was mein Kopf total.
Haben wir alle verstanden.
Gut, ich wollte es nicht sagen. Aber
Alles
das.
gut. Wir müssen nicht nichts piepen hier. Kannst du gerne alles so
Klar.
aussprechen. Wann hast du gemerkt, dass du trotz allem eine Stärke aus deiner Geschichte ziehen kannst?
Ich habe, wie gesagt, oft an Gott gedacht und der eigentlich oft, ich weiß, ne, hört sich komisch an, an meiner Seite war, mich beschützt hat vor Dummheiten, die ich gemacht habe, wo ich immer gut rausgekommen bin, muss man sagen. Die Kraft geschöpft aus dem Glauben, irgendwann frei zu sein, mich aus dieser Bubble zu befreien, rauszugehen. Wer hätte gedacht, ich ziehe, dass ich nach Rheinland-Pfalz ziehe? Nie. Ne? Also es gibt immer Überraschungen im Leben. Und wie gesagt, auch durch Mrs. Löwenherz habe ich, ne, ich hätte da bleiben können oder einfach ausbrechen können. Und das, sie hat mir auch den Glauben und die Zuneigung natürlich, die Liebe gegeben zu sagen, Schluss, ich breche meine Zelte in Dithmarschen ab, gehe auch von meinen Eltern weg und ziehe einfach mit ihr zusammen in die Wohnung und wir gucken, was sich da ergibt. Hat
Schön.
natürlich auch Glück gehabt, dass hier gleich eine Arbeit war. Habe da bis Januar gearbeitet, ne? Als Servicekraft, Spaß gehabt und das war mega. Das war ein super Job. Das war sehr, sehr prägend und sehr aufsteigend für mich. Vom Verhalten her auch, vom Mut, vom Kopf,
Schön.
vom Lachen her. Also.
Welche Fähigkeiten oder Eigenschaften hast du durch dein Leid entwickelt?
Fähigkeiten sind Worte, meine Fähigkeiten, standhaft zu bleiben, für Menschen zu kämpfen, einfach auch da zu sein, zuzuhören oder ja, sich gegen Ungerechtigkeit zu stellen, gegen Ungerechtigkeit zu kämpfen und für Gerechtigkeit zu kämpfen.
Gibt es ein Motto, das sich trägt?
Ein Motto, da gibt es so einige. Natürlich, gib niemals auf. Glaube an dich. Ganz, das stimmt. Glaube an dich ist ganz seit 2016 ganz, ganz für mich wichtig geworden.
Schön. Würdest du sagen, dass du heute resilienter bist als viele andere?
Es gibt immer jemanden, der besser ist. Da würde ich mich nicht bevorzugen. Aber wie ich schon sagte, glaube an dich, ich glaube an mich. Aber ich liebe mich nicht selber.
In
Das
welchem
war
Moment?
immer so.
Ja, in welchen Momenten bist du denn selbst überrascht von deiner eigenen Stärke?
Ich glaube, dass man die Transplantation 2019 überlebt hat. Denn das stand ganz auf der Kippe. Von der Kraft her, wenn man eine Transplantation braucht und der Kopf ist nicht frei und nicht klar. Und da gab es, wie gesagt, sehr viel Probleme in meinem Kopf und sehr viel Stress in meinem Kopf, kann so eine Transplantation auch schiefgehen. Dass der
Ja.
Körper von vornherein sagt, nein,
Der Geist
du
muss
bist nicht.
mitspielen.
Unbedingt, unbedingt. Und das hat mich überrascht. Wirklich.
Was würdest du sagen, welche Chancen stecken in deiner Krankheit?
Chancen, dass man sie weiterhin mehr erforscht. Also in Deutschland gab es, glaube ich, wie viele Zystinose-Patienten? 30? 30, je nachdem Verlauf, wie gesagt, ne? Man sollte das mehr erforschen. In Amerika ist es, wie gesagt, mehr, aber in den letzten Jahren hat sich das, wie gesagt, auch erweitert. Man hat geforscht. Medikamente, der Vorgänger von diesen Tabletten, Cystagon, da musste man
Kannst du mal sagen, was diese Tabletten kosten, damit sich jemand ein Bild machen kann?
250 Milligramm. 250 Milligramm Tabletten, 75 Milligramm kosten 9.308,26 Euro. Das ist Wahnsinn.
Wahnsinn. Wir können froh sein, hier in einem, ne, dass wir von der Krankenkasse oder dass du das von der Krankenkasse
Auf
bezahlt
jeden Fall.
bekommst.
Auf jeden Fall.
Da gibt es noch
Und
andere Medikamente, die leider nicht übernommen werden. Vielleicht kommen wir da zum Ende noch mal kurz darauf.
das
Ja.
ist Wahnsinn. Eine Dialyse kostet so viel Geld, wie, was war denn das? Ich pro Monat, weiß ich nicht, 30.000? Ich sage es jetzt mal, ich weiß es nicht mehr genau. Die Zeiten haben sich geändert, wo ja immer alles teurer wird. Na, das ist.
Gibt es Dinge, die du heute ganz bewusst anders machst als jemand ohne deine Geschichte?
Ich genieße alles. Ich genieße jeden Tropfen, den ich trinke. Ich genieße immer noch jedes Essen, was ich esse. Ich genieße so, der selbst nach 6 Jahren ist es immer noch einfach geil, und das sage ich mit einem Lächeln, die Flasche anzusetzen und einfach zu trinken. Einfach zu trinken und zu essen. Es ist Genuss pur. Es ist Luxus für mich.
Welche Rolle spielt Dankbarkeit in deinem Leben?
Sehr viel, meinen Eltern natürlich. Die Menschen, die mich zweimal zurückgeholt haben, also wiederbelebt haben. Und auf jeden Fall auch
Gesundheit.
den, nee, ich habe gehustet,
Ach
danke.
so, sorry.
Den Menschen, die sich für eine Organspende oder überhaupt für Organspende entschieden haben. Für den ganzen Menschen, für die ganzen Menschen, die sich einfach dafür entschieden haben, Menschen zu helfen. Die Menschen, die sich entschieden haben, ja, wir geben von dem Familienmitglied die Spende frei, dass ein anderer Mensch leben kann. Dass, wenn man wenn man Organe spendet, kommt immer darauf an, können 5 Menschen leben. Dafür bin ich sehr dankbar, gerade auch für Menschen, die Eltern zum Beispiel, die gesagt haben, ja, wir geben von unserem kleinen Sohn, der 5 Jahre alt war und ertrunken ist, die Organe frei. Und vor allen Dingen haben wir vor ein paar Wochen, hatte mich eine Dame angeschrieben, wo ich bei Facebook in einer Transplantationsgruppe war. 2019 war ihr Freund Mann im Krankenhaus und ist da vom 18. auf den 19. verstorben. Was ich Jahre nicht wusste. Und wir denken, weil wir haben verglichen Unterlagen, wir denken sehr stark, dass ich von dem Herrn, älteren Herrn, Ruhe in Frieden, die Niere bekommen habe. Dieser Herr hat 5 andere Menschen seine Organe gespendet. Netzhaut, ETC, Leber, ne? Und wir denken sehr stark, dass das die Niere von ihm war. Also ich glaube da. Sie auch. Und das ist schon so eine Sache, wo man auch dann schluckt. Wo man denkt, boah, durch
Glaube
Zufall.
ich, durch Zufall.
Weil sie das gelesen hatte, ne, wenn ich transplantiert wurde. Wahnsinn.
Wenn du einen Ratschlag an dein jüngeres Ich geben könntest, welches wäre es?
Da gibt es so viele Sachen.
Vielleicht eins, was dir als erstes einfällt.
Mach nicht so viel Scheiße im Leben. Oder in deiner Jugend, aber das kann man nicht verändern. Lerne früher. Lerne dich selbst zu schätzen, früher zu schätzen. Und lass Menschen gehen, die nicht in deinem Leben sein wollen. Lass sie gehen. Verschwende keine Zeit, lass dir nicht dein Herz zerfetzen und dein Kopf. Ja, das passt. Das passt.
Gibt es ein Projekt oder eine Mission, die du aus deiner Erfahrung heraus gestartet hast?
Aufklärung. Aufklärung, mutiger zu sein, nicht immer auf vielleicht auf Meinungen zu setzen. Ich mache meine Musik.
Du bist gerade in so einem Projekt, irgendwo ab und zu sehe ich dich da. Vielleicht kannst du da kurz mal was dazu sagen.
Absolut. Es geht um ein kleines Kind. Der kleine Junge ist 6 Jahre alt und hat SMA Typ 1. Muskelschwund, das ist eine Muskelerkrankung. Der kleine Ahmed lebt in Kanada, in Toronto und braucht ein Medikament, Zolgensma, das teuerste Medikament auf der Welt momentan. Es kostet 1,8 Millionen Dollar, 1,78 Millionen Euro. Der Junge ist jetzt schon seit über 5 Jahren im Krankenhaus und er braucht das Medikament.
Es wird nicht übernommen von der Krankenkasse.
Es wird nicht übernommen von der Krankenkasse. Das Medikament wird, wie gesagt, bis zum zweiten Lebensjahr hier übernommen, von der Krankenkasse. Bis zum zweiten Lebensjahr. Hier in Deutschland wird das übernommen. Es wird bloß verschwiegen oder man hört es einfach nicht. Das kommt bei der U-Untersuchung raus und kann bis zu 21 Kilo verabreicht werden. 5,5 Milliliter ist das und kostet, wie gesagt, so viel Geld. Und da sind wir dran mit anderen Menschen und allen Herzmenschen, dieses Geld ja, zu sammeln. Wir haben, wie gesagt, schon 74% von 100%. Der kleine Junge kam mit
Wow.
10 Monaten ins Krankenhaus, hat einen Schlauch, ne, Luftröhrenschnitt und kann sich leider fast gar nicht mehr bewegen.
Ja.
Dadurch, dass die Muskulatur abnimmt, er kann seine Tettis nicht mehr alleine in den Arm nehmen. Seine Eltern, er ist wie gesagt Syrer und kriegt das deswegen nicht bezahlt. Aufgrund einer anderen Staatsangehörigkeit, wer entscheidet, dass ein Kind so lange warten muss und das nicht bekommt? Die Eltern können das nicht alleine bezahlen. Der Vater hatte schon 5 Herzinfarkte. Klar, wenn man sich seit so langer Zeit Gedanken macht um das Kind, wer kann denn in seinem Leben 1,8 Millionen Dollar so mal oder Euro verdienen? Wir sind Ahmed Kana ist jeden Tag, die ganze Gruppe, die ganzen Helfer, ist abends ab 23 Uhr, kurz nach 23 Uhr, live auf TikTok, wie gesagt. Und wir wollen versuchen, wir helfen. 74%. Der kleine Junge muss endlich raus aus dem Krankenhaus. Der kleine Junge kann nicht mal was runterschlucken, weil da haben wir auch Muskeln. Er hat, glaube ich, im Leben noch nie eine Torte gegessen, nie zusammen Weihnachten oder Geburtstage zu Hause erlebt. Seine kleinen Geschwister sind gesund und besuchen ihn regelmäßig. Er kann natürlich in so einem Buggy, was natürlich aber auch schwerwiegend ist, hat immer Sauerstoffflaschen dabei und kann dann ein bisschen geschoben werden. Und wenn die Eltern dann und die Geschwister nach Hause gehen, ja, dann weint er. Der Junge ist 6 Jahre alt. Er versucht zu sprechen, kann aber nicht sprechen. Dadurch, dass er den Luftröhrenschnitt hat, die Magensonde, darüber wird er ernährt, auch mit Schmerzmitteln. Es ist Wahnsinn. Der kleine Ahmed muss endlich nach Hause, raus aus dem Krankenhaus.
Wir werden den Spendenlink auf alle Fälle hier unten verlinken, in der Videobeschreibung, auf alle Fälle, für jeden, der gerne seinen Beitrag dazu leisten will, dass der kleine Ahmed endlich ein normales Leben führen kann. Ja.
Viele sind, wie gesagt, dagegen und bei TikTok werden sie oft gesperrt. Ne? Ich habe gestern eine Verwarnung gekriegt. Bei TikTok in meiner Bio ist auch der Spendenlink. Help Ahmed. Da könnt ihr alles nachlesen. Könnt ihr alles nachlesen? Kostenvoranschlag ist da drin für das Medikament. In Stuttgart, bei den Anwälten liegt das auch. Da kann man nachfragen. In Kanada kann man selbst anrufen. Ne? Also alles in der Bio. Das wäre sehr, sehr lieb.
Sehr schön. Wir kommen zum letzte Frage. Welches Vermächtnis möchtest du mit deiner Geschichte hinterlassen?
Dass die Menschen ja einfach mal gerade heutzutage auch dazulernen und sich mit ihren Körpern, mit Organspende auseinandersetzen und mehr auch auf ihren Körper achten. Dass sie mehr mit Augen auf durchs Leben gehen und nicht denken, hey, das kann mir nicht passieren. Das ist, mein Körper ist ne, göttlich, sowas passiert mir nicht. Und Leute, spielt nicht mit eurem Leben. Der Körper ist ein Wunder. Ist ein Wunder. Und ich habe selbst gemerkt, was der Körper alles abkann. Und sich wieder erholt und das waren krasse Sachen. Also passt auf euren Körper auf und bleibt gesund.
Schönes Schlusswort. Ich danke dir. Löwenherz, ich wollte schon fast einen normalen Namen sagen. Ich danke dir, Löwenherz, für deine Zeit, für deinen Mut, deine Geschichte hier mit uns zu präsentieren oder für uns präsentieren. Wir werden dir natürlich eine Stimme geben. Und für euch da draußen, wenn ihr Hilfe braucht, egal ob es Krankheiten, Psychologen, wie auch immer, hier unten in der Beschreibung bekommt ihr alle relevanten Links. Danke dir für deine Zeit.
Vielen lieben Dank, dass ich sprechen durfte.
Gerne. Bis zum nächsten Mal.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.